Heute das Thema bei Anne Will. Unten schuften, oben kassieren. Sieht so unser Jobwunder aus? Zu Gast sind Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Hertha Deubler-Gmelin, ehemalige SPD-Justizministerin. Nils Busch-Petersen, Cheflobbyist des Einzelhandels. Oswald Metzger, CDU-Mann und überzeugter Marktwirtschaftler. Und Peter Zudeik, der in seinem Buch Das baldige Ende des Kapitalismus beschrieben hat. Und hier ist Ihre Gastgeberin, Anne Will.
Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle bei uns sind. Wir melden uns hier aus dem eiskalten Berlin. Gestern gab es wieder glänzende Zahlen aus Nürnberg von der Bundesagentur für Arbeit. Deutschland erlebt ein echtes Beschäftigungs- und Jobwunder. Das hört und liest mein erster Gast wohl auch, allein das will so überhaupt gar nicht zu dem passen, was sie gerade erlebt. Wir begrüßen die Betriebsrätin von Schlecker aus Berlin. Hier ist Mona Frias. Herzlich willkommen. Seit wann arbeiten Sie bei Schlecker?
Ich arbeite seit 1995 bei Schlecker.
Das sind 17 Jahre jetzt knapp. Das ist eine ganz schön lange Zeit.
Ja. Ja, war auch sehr ereignisreich.
Das glaube ich. Eines der Ereignisse liegt gerade erst zurück, nämlich vergangene Woche, als Schlecker Insolvenz angemeldet hat. Wie haben Sie davon erfahren?
Ja, es ist sehr unglücklich gelaufen. Die Mitarbeiter und die Betriebsräte haben das aus dem Rundfunkfernsehen oder von den Kunden erfahren. Und ich saß im Auto und bin nach Hause gefahren. Und da kam die Nachricht, dass Schlecker wohl Insolvenz anmelden will.
Was haben Sie gemacht? Rechts rangefahren?
Ich konnte ja nicht lange nachdenken, habe meinen Stöpsel im Ohr gehabt. Da kam schon der erste Anruf von einer Kollegin, Jans Uffiricht. Ja, und was machen wir jetzt? Und ich sage ja, erstmal Ruhe bewahren und gucken, was kommt.
Dass Sie auch als Betriebsrätin das dann aus dem Radio erfahren, ist das typisch für das Klima bei Schlecker?
Naja, es sollte ja alles besser werden. Und deswegen hatten wir eigentlich gehofft, dass wir so eine Information auch von unseren Vorgesetzten kriegen. Aber leider war es nicht so.
Jetzt soll es erst mal weitergehen. Das nehme ich an, haben Sie jetzt auch wieder nur aus dem Radio oder der Zeitung gehört? Oder woher wissen Sie das?
Also mittlerweile reden wir mit den Arbeitgebern. Wir haben den Montag angerufen, haben uns bedankt für die Nichtinformation.
Und kam bestimmt sehr gut an, oder?
Ich denke schon.
Ja.
Wie auch immer. Jetzt fließen ja ab und zu die Informationen. Die Kollegen, die Faxe in den Verkaufsstellen kriegen, also die kriegen alle Informationen über ein Faxgerät, die schicken das dann auch an uns, weil wir das immer erst zwei Tage später kriegen. So wie es aussieht, geht es erstmal weiter.
Aber wie groß ist Ihre Sorge, Ihre, die Ihrer Kolleginnen, dass am Ende möglicherweise doch Ihr Arbeitsplatz verloren geht?
Sehr unterschiedlich. Also viele Kollegen haben natürlich Angst um ihre Existenz oder ihren Arbeitsplatz. Wahrscheinlich wie fast jeder. Aber wir haben heute gerade festgestellt, Betriebsversammlung, die Leute sind sehr aktiv. Die stecken den Kopf nicht in Sand und sagen, okay, es geht erstmal weiter und wir tun unser Bestes, damit wir unsere Arbeitsplätze erhalten.
Jetzt sind Sie seit 17 Jahren dabei. Sie haben gemerkt, dass ich kurz gestutzt habe angesichts der Zahl. Denn tatsächlich ist ja Schlecker durchaus ein Arbeitgeber, der echt verrufen ist dafür, dass er seine Mitarbeiter schikaniert hat zuweilen, dass es eben schlecht war. Sie haben gesagt, Sie hatten dann gehofft, dass es besser wird. Warum sind Sie immer dabei geblieben?
Muss dazu sagen, bin im März zu Schlecker gekommen, habe gesagt, gut, Übergangslösung.
Jetzt im März?
März 95.
Ah.
Und im Oktober 95 war ich schon Betriebsratsvorsitzende. Und denn mit der Zeit, man verändert ja viel. Also wir in unserem Bereich, muss ich sagen, haben viel verändert für die Mitarbeiter. Auch wenn man eine schlechte Meinung über Schlecker hat, aber unsere Kollegen sind nicht Schlecker. Und wir haben viel für unsere Kollegen erkämpft. Und ich sage mir auch, wenn das Klima in den Verkaufsstellen stimmt, zu den Zeiten waren wir von 9 bis 18 Uhr geöffnet gehabt. Also man hat sich untereinander auch gesehen. Und wenn das Klima gestimmt hat, war die Arbeit eben auch, hat Spaß gemacht.
Aber Sie reden in der Vergangenheitsform, war das dann nicht
mehr
so?
Naja, weil mit der Ausdehnung der Öffnungszeiten, ohne dass wir mehr Personal hatten zur Verfügung, ist das natürlich so ausgedünnt, dass die Mitarbeiter sich ja nicht mehr lange sehen über den Tag.
Also Ihre Solidarität gilt den Kollegen. Das war das, was Sie mit dem Unternehmen verbunden hat, nicht der Arbeitgeber. Denn es gab ja Phasen, wo Sie, die Sie eben sich als Betriebsrätin für 126 Mitarbeiter hier in Berlin engagieren, wo Sie sich zeitweilig bis zu dreimal die Woche beim Arbeitsgericht wiedergefunden haben, weil Sie dann für Ihre Kolleginnen gegen Ihren Arbeitgeber geklagt haben wegen unzulässiger Bedingungen. Da kam Ihnen nie die Idee, dass Sie sagen, komm, ich suche mir was Neues?
Nö, eigentlich nicht, weil die Arbeit macht mir Spaß. Und ich sage, das Team, also wir als Betriebsratsgremium haben immer gut gearbeitet und wir haben ja was erreicht für unsere Leute. Einfach auch, um, sag ich mal, Schlecker auch zu sagen, hier liegt was in Argen, du musst daran arbeiten.
Haben Sie sich jetzt mal umgeguckt für den Fall der Fälle, dass eben das Verfahren doch nicht gut geht und Schlecker pleite machen muss?
Sagen wir mal so, ich bin ja auch Teilzeitkraft.
Also wenn 18 Stunden heißt
das? Nee, ich habe 30 Stunden.
Ja.
Allerdings muss ich sagen, wenn ich mir einen neuen Job suche, wenn ich ihn finde mit Vollzeit 37 Stunden, unbefristet im Einzelhandel mit Tarifgehalt, kann ich mich jetzt gerne da bewerben.
Mhm. Geben Sie ja jetzt locker eine Bewerbung schon ab, übers Fernsehen, möglicherweise ganz hilfreich.
Ja, wäre vielleicht eine Sache, aber ich glaube nicht, dass das noch so viele Vollzeitstellen gibt, die unbefristet sind. Ich meine, vielleicht gibt es so ja Angebote, schauen wir mal.
Aber es ist doch ein Beschäftigungswunder. Da müssten Sie sich doch eigentlich überhaupt keine Sorgen machen.
Naja, Beschäftigungswunder ist ja schön und gut, auch wenn Sie Arbeitsstellen anbieten. Aber das sind überwiegend Teilzeit, befristet, 400-Euro-Jobs. Und davon kann man nicht leben.
Und das wäre alles für Sie nix?
Nee. Also weniger als meine 30 Stunden möchte ich einfach nicht arbeiten.
Über genau dieses Missverhältnis, meine Damen und Herren, wollen wir heute diskutieren. Das ist das Thema unserer Sendung. Wir fragen uns, wie kommt es zustande, dieses Missverhältnis zwischen dem wahren Beschäftigungswunder und dem offensichtlich nicht gefühlten Beschäftigungswunder? Und da hilft es immer, dass man sich noch mal kurz die Fakten anschaut.
Europa in der Krise. Aber Deutschland ist Jobwunderland.
Wenn man das gesamte vergangene Jahr betrachtet, dann erreicht die Arbeitslosigkeit in 2011 den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung.
Es ist ein Aufschwung wie im Leben.
Es sind so wenig Menschen arbeitslos wie seit 20 Jahren nicht.
Gestern neue Zahlen aus Nürnberg. Die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahr noch einmal gesunken. Von 7,9 auf nur noch 7,3%. Über 260.000 Arbeitslose weniger. Ältere Arbeitnehmer finden wieder deutlich mehr Jobs. Aufschwung auch bei den sozialversicherungspflichtigen Stellen. Ein Plus von über 700.000 Jobs in einem Jahr. Und der französische Präsident Sarkozy sieht Deutschland gar als Vorbild. Jobboom auch im deutschen Einzelhandel. Dort wurden allein im vergangenen Jahr rund 60.000 neue Arbeitsplätze vergeben.
Herr Busch-Petersen, der Einzelhandel, das ist Ihr Metier. Sie sind Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg. Das heißt, Sie sind zuständig für die Einzelhändler hier in Berlin und Brandenburg. 60.000 neue Arbeitsplätze allein im vergangenen Jahr. Müssen sich also die Schleckerfrauen und auch Mona Frias doch gar keine Sorgen machen und sie werden überall mit Kusshand genommen?
Also wir haben auf jeden Fall eine Nachfrage nach guten, ausgebildeten Arbeitskräften im Berliner und Brandenburger Einzelhandel.
Das sind Sie doch,
wir
Frau
haben,
Frias,
na, sicher,
ne?
Ist sie das. Wir kennen sie schon seit Jahren. Nein, aber wir haben eine Nachfrage. Wir haben einen Zuwachs im Einzelhandel, der seinen Schwerpunkt hatte im letzten Jahr bei den sozialversicherungspflichtigen Teilzeitarbeitsverhältnissen. Wir haben nur noch Teilzeit, ja. Wir haben von den 62.000 ungefähr 2.000 Vollzeitkräfte hinzubekommen, ungefähr 1.500 geringfügige Beschäftigungsverhältnisse. Da gibt es kein starkes Wachstum mehr. Und insgesamt ist der Schwerpunkt also dort, wo sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden. Das ist ja erstmal im Grundsatz auch was Vernünftiges, weil das sind die Bereiche, die eben auch einzahlen für die Gemeinschaft und wo eben nicht der viel geschmähte Minijob im Vordergrund steht.
Aber Sie sagen es ehrlicherweise, es sind in der allergrößten Zahl Teilzeitjobs, also nichts, was Ihnen, Frau Frias, und Ihren Kolleginnen helfen würde, oder?
Genau. Also wenn man sich die Zahlen mal anguckt, seit 2000 sind ja ca. 2,6 Millionen Vollzeitstellen abgebaut worden. Dafür sind klar 3,8 Millionen neue Stellen hier geschaffen worden, aber eben Teilzeit 400 Euro, eine Zeit die 1-Euro-Jobs, davon kann man nicht leben.
Und ist das in Wahrheit, Herr Hüther, das dann doch wahre Jobwunder, dass es sehr teuer auf Kosten der Arbeitnehmer erkauft ist, die eben nur noch Schleckerjobs, nenne ich sie jetzt mal, vorfinden, Teilzeitbeschäftigungen, Leiharbeitsverhältnisse und sowas?
Also wenn es so wäre, wie Sie mit den Hinweisen deutlich machen, dann wäre es sicherlich bedenklich. Mhm. Wir sehen aber, dass der Aufschwung am Arbeitsmarkt qualitativ deutlich besser ist als der letzte große Aufschwung. Das war das Jahr 2000. Damals war die Hälfte der neuen Jobs sozialversicherungspflichtig. Jetzt sind es 94%. 80% der neuen Jobs, auch der Jobangebote, wir haben ja auch den Höchststand der offenen Stellen, sind Vollzeitstellen. Das gilt selbst für die, wenn wir sagen, ein Drittel von den offenen Stellen sind Zeitarbeitsangebote. Davon sind weit über 90% sozialversicherungspflichtig und auch wiederum Vollzeitstellen. Das heißt also, hier ist über die Volkswirtschaft insgesamt eine sehr, sehr gute Entwicklung unterwegs. Und wir haben eben gehört, den Rückgang der Arbeitslosigkeit. Dahinter verbirgt sich auch noch ein Rückgang der verdeckten Arbeitslosigkeit. Wir haben ja viele Menschen in 9-Euro-Jobs, in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gehabt. Das sind auch über 200.000 weniger. Insofern müssen wir da ein bisschen genauer hinschauen. Und es gilt im Übrigen auch, dass dort, wo geringfügige Stellen geschaffen wurden, immer auch reguläre Normalarbeitsverhältnisse geschaffen wurden. Dort, wo die weggefallen sind, sind auch die geringfügigen weggefallen. Das ist der gesamtwirtschaftliche Befund. Wir haben einzelne Unternehmen, das ist wie immer im Leben, die in ihrer Branche unter ihren Bedingungen andere Entscheidungen treffen, die man auch kritisieren muss. Und was man ja auch jetzt an dem Fall Schlecker sieht, ist ja auch, dass die Kunden darauf reagieren. Das ist ja das, was eigentlich deutlich wird. Dass im Grunde die Gesellschaft ein bestimmtes Verhalten von Arbeitgebern auch nicht akzeptiert. Das ist deutlich geworden. Das war vor anderthalb Jahren, da hat sich auch der Einzelhandelsverband, wenn ich das richtig erinnere, entsprechend positioniert, als man diesen Drehtüreffekt versucht hat, also Ausgliederung, Arbeitskosten sparen, indem man Vollzeitstellen umwandelt. Das ist sicherlich etwas, was hier in dem Einzelfall auch bekannt ist, was aber auch die breite Bevölkerung nicht akzeptiert hat, was die Branche nicht akzeptiert hat. Und wo auch einmal wir feststellen, wir haben alle mit den Stimmzetteln, die wir im Portemonnaie haben, nämlich die von der Europäischen Zentralbank, auch einen Einfluss auf das, was in den Arbeitsverhältnissen geschieht. Und die Reputation, die ein Arbeitgeber hat, die würdigen wir mit jedem Einkauf. Und da sind wir heute sensibler als früher. Das gehört auch dazu. Aber es gibt so etwas, aber der gesamtwirtschaftliche Befund ist deutlich anders.
Also doch ein Beschäftigungswunder.
Es ist ein Beschäftigungswunder, denn wir müssen auch sehen, wir haben von den neuen Jobs oder von den offenen Stellen sind nur 24% Helferstellen. Alle anderen sind Fachkräfte, Spezialisten, Ausgebildete. Insofern auch hier die Zahlen, die immer, das ist ja immer unser Problem als Volkswirte, wir gucken mal von oben, aus der Vogelperspektive und natürlich gibt es da dann viele andere Realitäten, aber das Gesamtbild geht in diese Richtung.
Herr Zudeck, Sie sind Journalist und Sie sind Kabarettist. Auch Sie schauen auf das Gesamtbild und hören Monat für Monat die Arbeitslosenzahlen, die neuen, die Monat für Monat besser werden. Wer meldet sich dann in Ihnen, der Journalist oder der Kabarettist?
Na, zunächst mal der Journalist. Der Kabarettist kommt gleich hinterher, weil diese Meldungen natürlich auch immer eine gewisse Komik haben. Das, was Herr Hüther gesagt hat, stimmt natürlich, aber es stimmt auch wieder nicht. Natürlich ist es in den vergangenen 2 Jahren, was sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze anbetrifft, ein bisschen besser geworden. Aber wir hatten natürlich einen derart hohen Stand an nicht sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen, einen immens hohen Stand seit Gerhard Schröder. Er ist ja stolz darauf, dass er das alles so eingeführt hat.
Da sitzt seine ehemalige Kabinettskollegin.
Ich weiß, er war auch mit
dabei. Er war auch mit dabei. Herr Metzger war einer der treibenden Kräfte dabei. Das heißt also,
er war im Kreise dafür.
Da kann man sich natürlich besoffen und glücklich reden, wenn von diesem hohen Stand dann mal was runtergeht. Es ist nach wie vor so, dass dieses vermeintliche Jobwunder, ich will das auch nicht schlecht reden, natürlich geht es der deutschen Wirtschaft und dem deutschen Arbeitsmarkt verglichen mit anderen ganz gut. Mhm. Aber es ist nach wie vor so, dass diejenigen, die in prekären Arbeitsverhältnissen sind, den Preis für dieses Wunder bezahlen. So ist das. Das ist der Punkt. Aber
eine Zahl noch, die das vielleicht bebildert. Der Anteil der Vollzeiterwerbstätigen, die Aufstocker waren oder Aufstocker sind nach Arbeitslosengeld II, das waren 2007 1,6%. Diese, also aller Vollzeiterwerbstätigen, sind heute 1,3%. Es ist ja richtig. Wir kommen
von einem
hohen.
Das ist eine erhebliche Veränderung, ne?
Das sind 0,3 Prozentpunkte auf die 1,6. Ist das schon erheblich? Das muss man sehen. Aber richtig ist, mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Wir kommen von einer hohen Arbeitslosigkeit, von einer auch verfestigten Arbeitslosigkeit. Und das ist einfach ein Prozess, der länger dauert. Aber wir sind da wirklich in den letzten 5 Jahren besser geworden, als wir in den Jahrzehnten vorher waren. Und insofern ist ja für uns zunächst mal wichtig, stimmt die Bewegungsrichtung. Das ist die eigentliche erste Feststellung. Und die zweite ist, natürlich kann das uns nicht ausreichen. Völlig klar, 3 Millionen jetzt oder im Dezember 2,7 Millionen Registrierte können uns nicht zufriedenstellen. Das ist völlig klar. Aber die Frage ist, geht der Weg in die richtige Richtung? Und das ist doch das, was wir heute
aber,
Gott sei Dank anders
zum Beispiel,
sehen
können. Was Zeit- und Leiharbeit anbetrifft, so geht der Weg nicht in die richtige Richtung.
Es sind 900.000. Das ist in der Tat ein Flexibilisierungsmoment. Aber schauen Sie sich bitte an, die meisten sind nach 12 Monaten nicht mehr in dem Zeitarbeitsverhältnis, sondern bei einem nachfolgenden Arbeitgeber, entweder bei dem, wo sie waren. Also die meisten Zeitarbeitnehmer sind wirklich nicht länger als 12 Monate in dem Zeitarbeitsverhältnis. Und das ist
aber das
auch
heißt noch nicht, dass Sie danach in einer Festanstellung so und Vollzeit.
Es sind 2/3 etwa, wenn Sie alles zusammennehmen, die in anderen, bei anderen Arbeitgebern dann sind. Aber auch noch einmal, die offenen Stellen, die durch die Zeitarbeit bereitgestellt werden, sind über 90% Sozialversicherungspflicht. Das muss man auch sehen. Das sind nicht per se prekäre Verhältnisse.
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.
Kann ja auch prekär heißen.
Ganz genau. Sollten wir uns mal ein bisschen genauer anschauen, Frau Däubler-Gmelin, wenn auch das. Das ist ja eine Zahl, die gestern die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht hat. Wenn von 2,6 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, das heißt immer, dass man über einem 400-Euro-Job liegt, dass man mehr als 15 Stunden in der Woche arbeitet, trotzdem haben von diesen, 2,6 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte haben nebenher einen Minijob. Sprich, sie können davon nicht leben. Ist das dann also die richtige Richtung, in die der Arbeitsmarkt sich bewegt, wie Herr Hüther sagt?
Also ich glaube, wir müssen noch ein paar Korrekturen anbringen, auf jeden Fall. Und die beziehen die Leiharbeit ein und die Teilzeitarbeit ein. Und als gleich noch mal ein Reizthema, ich bin auch der Meinung, wir werden die Frage des Mindestlohnes, und zwar des Flächendeckenden, dann auf jeden Fall angehen müssen. Ich glaube nämlich nicht, dass die Leiharbeit und auch die befristeten Beschäftigungsverhältnisse heute lediglich sachlich begründete Flexibilisierungspuffer sind, sondern sie werden vom außerordentlichen Beschäftigungsverhältnis, als diese gedacht waren, sind sie zu einem Normalarbeitsverhältnis geworden, und das ist die falsche Richtung. Das ist das, was ich jetzt im Moment sage.
900.000 auf 41,5 Millionen.
Ja. Herr Metzger, geht die Entwicklung in die richtige Richtung oder geht sie nicht in die richtige Richtung, indem man sagen kann, dass das Beschäftigungswunder zu teuer und zwar immer auf Kosten der Arbeitnehmer erkauft wird?
Also ich sage mal, von der Ausgangssituation her, von der wir hier in dem Land herkommen, da redet ja niemand mehr drüber. Wir sind ein Land, das praktisch durch die Wiedervereinigung eine Riesenarbeitslosigkeit, einen Zusammenbruch von 17 Millionen Menschen in einer zweiten Volkswirtschaft unseres Landes hatte. Wir haben es geschafft, in diesem Land praktisch diesen Anpassungsprozess hinzukriegen. 15 Jahre lang wurde der erkauft, auch durch reale Kaufkraftverluste in der breiten Masse der Bevölkerung, nicht nur im prekären Bereich, auch bis weit in die Oberschicht hinein haben die Menschen doch gespürt, dass die Inflation praktisch stagnierende Einkommen weggefressen hat. Und das ist unser Thema. Aber gleichzeitig war der Nebeneffekt dieses Anpassungsprozesses, dass Deutschland deutlich wettbewerbsfähiger wurde und plötzlich in einer Zeit, wo alle unsere Konkurrenzvolkswirtschaften sich Lohnzuwächse gegönnt haben. Am schärfsten sieht man es in Griechenland, wo sich ja auch der deutsche Prekärbeschäftigte aufregt, wenn man 40% praktisch Reallohnzuwachs in 8 Jahren hat. Jetzt müssen sie es cutten, weil es nicht anders funktioniert, also zurückschneiden. Wenn man das sich vor Augen führt, dann behaupte ich, was wir jetzt in unserem Land haben, ist in der Tat ein mittelprächtiges Wunder, das auf vielen Füßen ruht. Zum einen natürlich auf der relativen Verhandlungsschwäche von Gewerkschaften in Zeiten, wo es 5 und mehr Millionen Arbeitslose gab, ohne jede Frage. Aber nicht nur Verhandlungsschwäche objektiv, sondern auch Einsicht vieler Betriebsräte, die ja auch Kundenbeziehungen haben und wissen, wie ein Unternehmen Geld verdienen muss, dass man sozusagen nicht die Wünsche erfüllen kann, wie in den Zeiten, wo quasi der Wettbewerb nicht so hart war. Also das war eine Kraftanstrengung, wo Unternehmer flexibler wurden, ganz viele Mittelständler, und da meine ich jetzt nicht die ganz Großen, sondern die vielen, bei denen Millionen Menschen in dem Land arbeiten, wo der inhabergeführte Unternehmer, der Chef, die Chefin selber im Geschäft mitschaffen und wissen, wo ihre Mitarbeiter der Schuh drückt. Wo auch die Mitarbeiter in der Regel sagen, das sind Chefs, die noch wissen, dass der Wert der Arbeit wertgeschätzt werden muss. Das ist der Normalfall in unserem Land. Und Frau Will, wir diskutieren in unseren Runden oft in unserem Land, eine für mich eine Zerrrealität. Also zum Beispiel auch bei der Fragestellung schon von der Sendung. Die Sendung heißt unten schuften, oben kassieren. Wissen Sie was? Dann denke ich, also ich weiß jetzt nicht, wie es Zuschauern geht, die vor dem Bildschirm hocken. Da denke ich, Herrgott, schuften bloß die unten oder arbeiten nicht die auch für ihr Geld, die vielen in dem Land, die Gott sei Dank ein Unternehmen gegründet haben oder eine vernünftige Ausbildung für ihre Kinder haben, die arbeiten doch auch, die zahlen Steuern, jede Menge. Und wissen Sie, wie klein die Gruppe ist? Die Gruppe ist extrem klein.
Aber auch die unten zahlen Steuern.
Die unten zahlen keine.
Also
die unteren 10% zahlen keine.
Ich rede jetzt von der Einkommenssteuer. Und der entscheidende Punkt, also das möchte ich wirklich in der Runde nachlegen. Wenn Sie die Einkommenssteuerstatistik angucken, und jetzt nehme ich mal die Verheirateten mit rein, dann haben wir knapp 3 Millionen Menschen, die in unserem Land 60% der gesamten Einkommenssteuer zahlen, Lohn- und Einkommenssteuer. Und es sind vielleicht 4,5 Millionen Menschen, die sich dahinter verstecken. Ein Steuerveranlagungsfall sind bei Ehepaaren 2 Personen. Und zu der Gruppe, die 60% der Einkommensteuer zahlen, diese kleine Gruppe von 4,5 Millionen Bürgerinnen und Bürgern in dem Land, die jeden Tag Gas geben, arbeiten, Leistung bringen, Steuern bezahlen, zu der kleinen Gruppe gehören sie bereits, wenn sie knapp über 60.000 Euro als Ehepaar zu versteuerndes Jahreseinkommen haben. Also würden Sie jetzt sozusagen von der Redaktion aus oder würden unsere Zuschauer jetzt heute vor dem Bildschirm sagen, da gehört man sozusagen zu den Eliten des Landes, zu den Millionären, zu den Größesen, die die anderen ausbeuten. Da würden alle sagen, Gott sei Dank gibt es möglichst viele von denen, damit in dem Land was vorangeht.
Zerrrealität, hat Oswald Metzger gesagt. Dann prüfen wir doch die Realität durch. Frau Frias kennt sie sehr, sehr gut. Vielleicht, wenn Sie uns mal einen Einblick geben, was Ihre Kolleginnen so verdienen und wie sie arbeiten. Wie viele kommen mit dem über die Runden, was sie verdienen?
Sagt man die wenigsten. Wir haben ja eine hohe Anzahl an alleinerziehende Mütter. Und eine 18-Stunden-Kraft, sagt man, im Durchschnitt verdient so ca. 900, 950 brutto. Da können wir uns vorstellen, was da übrig bleibt. Hat man 2 Kinder, kommt man einfach nicht über die Runden. Dann haben wir Teilleute, die haben eben einen Zweitjob, die setzen sich woanders noch mit an eine Kasse. Dass da die Kinder und die Familie auf der Strecke bleibt, braucht man sich nicht drüber unterhalten.
Das heißt, die haben tagsüber bei Schlecke abends
Stunden vor Vormittags bei uns, nachmittags an der Kasse oder den Tag in der Freizeit an der Kasse. Wir haben teilweise, was nicht sein soll, was wir feststellen mussten, dass so ja ein Urlaub durchgearbeitet wird. Also die haben bei uns Urlaub, gehen arbeiten oder holen sich Aufstockergeld, wie auch immer. Und ich sag mir, Teilzeit ist alles schön und gut, steuerpflichtige Beschäftigungsmöglichkeiten ist alles schön und gut, aber ich denke mal, wir brauchen auch unbedingt mehr Jobs, wo man auch von leben kann. Er sagt vorhin,
Herr Hüther,
ja, kann ich Ihnen merken. Die Kunden haben mit Geld beschlossen, bei uns nicht mal einzukaufen. Dazu möchte ich mal sagen, wir haben viel geschafft, unseren Arbeitgeber zu zeigen, wo der Schuh drückt, wo wird Verbesserung. Wir haben nicht alles geschafft, ist klar. Aber die Leute sollen man nicht vergessen. Die Kollegen, unsere Kollegen, unsere Mitstreiter in den Verkaufsstellen sind nicht Schlecker. Die machen ihre Arbeit, die wollen ihre Arbeit gut machen und die wollen doch gerne ihren Job behalten.
Also das ist sicherlich so gar keine Frage, nur das Problem ist, offenkundig gibt es eine Bewegung der Käuferströme, die das nicht so honorieren, die sozusagen das Unternehmen insgesamt sehen und dann halt auch ein Verhalten von Arbeitgebern, wie es hier mehrfach ja öffentlich geworden ist, was sie auch nicht bereit sind, mit ihren, sagen wir, mit ihren Wahlzetteln, mit ihren Stimmzetteln, ja, die sie täglich aus dem Portemonnaie holen, entsprechend zu honorieren. Und ich meine, das ist ja eigentlich gesehen zunächst mal eine ganz wichtige und positive Botschaft, dass in diesem Land ein bestimmtes Verhalten, das man sich vielleicht meinte, früher herausnehmen zu können, man nicht mehr herausnehmen kann.
Darf
das zeigt, dass eine gewisse Moralisierung von
gekämpft.
Märkten wirksam
wird. Ja, diese Betriebsräte waren diejenigen, die der Öffentlichkeit gesagt haben, das geht nicht. Genau. Aber die hatten es nicht leicht.
Nein,
und die
nicht.
Hätten natürlich sehr viel mehr Unterstützung und sehr viel früher Unterstützung gebraucht. Dann wären wir insgesamt heute schon weiter. Ich begrüße das ja, was Sie sagen.
In dieser Sendung hat meine Bundesarbeitsministerin gesagt, Frau Däubler-Gmelin, ja, in dieser Sendung bei Anne Will hat meine Bundesarbeitsministerin genau die Lohnpraxis bei Schläger kritisiert, die Auslagerungsgeschichte. Und das ist immerhin ein Zeichen dafür, dass sozusagen Politik eine gewisse Sensibilität dafür hat. Und jetzt zu
und
Ihrem Thema.
Und danach hat sich das verändert also mit den Zeitarbeitsfirmen Menia,
die da... Zur Frau Frias, aber nur einen Hinweis. Also ich oute mich jetzt mal als jemand, der bis vor einem Jahr, weil Schläger bei mir sozusagen direkt in der Nachbarschaft einen Nachbarschaftsladen hatte, sozusagen die Non-Food-Bade-Toilettenartikel eingekauft hat. Und ich werde nie vergessen, wie die Damen, obwohl ich weiß, sie sind Teilzeit beschäftigt, mich als Kunden darauf aufmerksam machen, wenn ich als Mann typischerweise dann das teure Waschmittel greife und sage, das Gleiche gibt es übrigens in der Großpackung, sparen Sie 4 €. Ich habe mich jedes Mal artig bedankt, habe ich gedacht, Donnerwetter, bei dem, was Schlecker für ein Image hat, dass Mitarbeiterinnen an der Kasse dann so agieren, mir gegenüber als Kunden Respekt. Und ich bin hingegangen. Ich kenne auch den Anton Schlecker aus meiner Jugend in Ehingen an der Donau, als der seinen ersten SB-Markt aufgemacht hat. 70, da sind die Leute hingepilgert. Also man muss sozusagen die beiden Seiten sehen. Auf der anderen Seite also eine Lebensleistung von jemand schlecht zu machen, der mal so sozusagen im Rampenlicht stand, dass beide Kinder, nämlich der Lars und die Maike, entführt wurden 87. Und der Vater praktisch, als die entführt waren, samt der Mutter, dann mit den Entführern das Lösegeld runtergehandelt hat von 18 auf 9,6 Millionen. Das vergisst man auch. Also der hat gemerkt, was es heißt, sozusagen im Rampenlicht zu stehen als Unternehmer. Und der Schlecker hat viel sozusagen Mist gemacht. Jetzt bin ich kein Kaufmann, er ist der Verbandsmann im Einzelhandel. Aber im Nachhinein Unternehmern zu sagen, was sie alles falsch gemacht haben, ist ein Riesenthema. Das ist ein Riesenproblem. Man könnte auch doch auf der anderen Seite sagen, Gott sei Dank.
Die haben es gleich gemacht.
Ja, richtig, aber die haben ja dafür gekämpft. Ja, aber auf der anderen Seite ist es doch so, was wäre in der Republik in dem Drogeriebereich gelaufen, wenn der Schlecker nicht Vorreiter gewesen wäre?
Schauen wir uns den Drogeriebereich mal an. Genau, was Herr Hüther angesprochen hat. Abstimmung mit dem Zettel, den man von der EZB bekommt, also sprich mit Geld. Wir haben uns mal angeschaut, ob der Fall Schlecker nicht auch eines zeigt, und den Satz hat man sich lange Zeit gar nicht mehr getraut zu sagen, dass der Markt sich doch selbst reguliert.
Der Lack ist ab. Schlecker insolvent. Viele Kunden überrascht das nicht.
Der gefällt mir irgendwie nicht, der Laden. Der ist unübersichtlich.
Unangenehmer Laden gewesen.
Ich finde, die Läden waren immer eher so ein bisschen schmuddelig.
Aber ist Schlecker wenigstens billiger? Das NDR-Magazin Markt hat das getestet. 3 aktuelle Beispiele. Nivea Hautmilch, Rossmann 3,45, DM 2,95, bei Schlecker satte 4,29 Euro. Persil, Rossmann 5,45, DM 3,95, Schlecker will 5,99. Elmex Zahnpasta, Rossmann 2,55, DM 2,15 €, Schlecker wieder am teuersten 2,99. Allein diese 3 Produkte sind bei Schlecker 4,22 Euro teurer als bei DM. Hohe Preise, zu viele unrentable Filialen, schlechtes Image beim Kunden. Ist Schlecker also zu Recht gescheitert?
Frau Frias, wenn Sie nicht da arbeiten würden, würden Sie dann bei Schlecker einkaufen?
Das kann ich so ja nicht beantworten.
Oder dürfen Sie es auch gar nicht?
Hat mir keiner einen Maulkorb umgemacht, also von daher.
Und warum können Sie es nicht beantworten?
Ja, weil ich vergleiche schon die Preise, das stimmt. Aber wir machen nicht die Preise. Wie gesagt, immer noch die Mitarbeiter wollen ihren Job gut machen. Und ob ich jetzt bei Rossmann, DM oder Schlecker einkaufen würde, ich würde wahrscheinlich überall ein bisschen kaufen.
Mhm. Würden? Wie machen Sie es denn?
Na, da, wo ich bin, gehe ich einkaufen. Also da, wo ich was brauche, gehe ich drin. Also.
Ja. Gehen Sie bei Schlecker kaufen, Frau Däubler-Gmehling?
Bei uns im Dorf, wo ich wohne, gibt es keinen anderen. Da ist gerade eine Riesenbaustelle und jeder Laden zu. Der einzige ist der Schleckerladen. Übrigens eine Kollegin, die ist genauso toll wie Sie, 17 Jahre da und hat furchtbar drunter gelitten unter der Art und Weise, wie man die behandelt hat.
Viele haben gesagt, man müsste den Laden boykottieren. Halten Sie das für gut?
Dass den Laden boykottieren, heißt ja auch immer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie Frau Frias zu boykottieren. Es ist ja auf der anderen Seite so, Herr Metzger, das Hohelied des Unternehmers, der so tolle Sachen gemacht für diese Republik, das kann ich nicht einstimmen. Das Hohelied des Unternehmers, der seine Angestellten so behandelt, wie Herr Schlecker das gemacht hat, der getrickst hat, wie es nur eben ging, der eine eigene Verleihfirma gegründet hat, um das, was Herr Hüther ja eben beschrieben hat, diese Drehtüreffekt da zu bringen, der alles ausgenutzt hat, der getrickst hat und ausgenutzt hat, was dieses System ihm bietet. Da das Hohelied des Unternehmers zu singen, also da kann ich nicht drin einstimmen.
Doch, Einspruch. Ich hab, also, Ich bin eingestiegen mit der Bemerkung, dass die Arbeitsministerin die Arbeitsbedingungen kritisiert hat. Ja, ja. Kein Thema. Also ich wollte.
Ich habe Sie schon verstanden, dass das früher mal gut war.
Nein, nicht schwarz-weiß. Innovativ. Er hat in der Branche was gemacht und möglicherweise hätte DM und Rossmann danach nicht sozusagen aus seinen Fehlern lernen können, bessere Lagen angehen können, Mitarbeiter anders behandeln können. Also Marktwirtschaft ist ja nichts Statisches. Wissen Sie, Herr Zudeik, ja. Sie sind selber Freiberufler.
Aber er hat doch völlig recht.
Aber nein, er ist selber Freiberufler.
Ich will nicht, dass ich recht habe.
Also, können wir den Punkt machen?
Ich will den Punkt noch machen. Ja. Manchmal habe ich den Eindruck in der Diskussion in der Marktwirtschaft, wir verwechseln sozusagen eine Haltung auch als Bürger, als Arbeitnehmer und wünschen uns, jeder Job, den wir haben, sollte möglichst so sicher sein wie eine Beamtung auf Lebenszeit beim Staat. Einmal dabei, immer dabei. Und es wird keine Marktwirtschaft leisten. Und übrigens, die Beamten beim Staat werden finanziert durch die Privatwirtschaft. Also die Wertschöpfung sozusagen der Verwaltung selber aus sich heraus würde wahrscheinlich unsere sozusagen Alimentation dieses Berufsstandes
aber,
nicht leisten.
Herr Metzger, da bin ich natürlich der falsche Ansprechpartner, das wissen Sie.
Das weiß ich.
Ich arbeite anders, ich ticke ganz anders. Aber der Punkt... Der Punkt ist doch, Frau Will meinte ja eben, charmant einstreuen zu müssen, ja, der Markt reguliert das.
Ja, ich habe da gesagt, den Satz kann man sich jetzt tatsächlich mal wieder trauen zu sagen. Ja, der war ja unter Höchststrafe während der Finanzkrise.
Also die gesamte klassische Nationalökonomie sagt den die ganze Zeit. Mhm. Die hat sich nie gescheut, diesen Satz zu sagen. Das funktioniert bloß auch in diesem Fall mal wieder auf Kosten der einzelnen Arbeitnehmer und der Angestellten. Das kann ich nicht gut finden. Mhm. Im Übrigen glaube ich auch nicht, dass hier der Markt wirklich reguliert hat, sondern da hat doch einer offensichtlich so lange gezockt, bis es nicht mehr ging. Ob der unternehmerische Fehler gemacht hat, ja, vermutlich, was Angebote, was Produktangebote, Produktpaletten etc. betrifft.
Und Behandlung der Mitarbeiter.
Behandlung der Mitarbeiter sowieso. Also Frau Däubler kann ja viel erzählen über die Prozesse, die da geführt werden
und
mussten.
Und Strafbefehle wegen Betrugs an den Mitarbeitern.
Ich denke nicht, dass es unstatthaft ist, Herr Metzger, zu sagen, wenn man das sieht, auch wenn man selber kein Unternehmer ist, das ist kein unternehmerisches Handeln.
Aber das ist doch jetzt auch sanktioniert worden. Ich meine, das stellen wir doch fest. Schauen Sie, in der marktwirtschaftlichen Ordnung gilt doch genau das Prinzip. Das ist im konkreten Fall immer hart. Ja. Aber da gilt der Grundsatz, die einzige akzeptable Form der Enteignung findet durch den Wettbewerb statt. Mhm. Weil dann, wenn Sie im Wettbewerb mit den anderen halt nicht die Lösung,
die Kunden
präferieren. Das müssen wir noch mal ganz klar machen. Es entscheiden jeden Tag Kunden neu, jeder Mensch neu, wie er das Geld, was er erwirtschaftet hat, ausgibt. Das ist eine freie Entscheidung. Und das ist die zentrale Steuerung der marktwirtschaftlichen Ordnung. Nicht anders geht es. Daran orientieren sich Kaufprozesse. Schauen Sie mal, Sie können ja auch so argumentieren, dann hätten wir heute noch Schwarz-Weiß-Fernseher. Wir müssten quasi denen vorwerfen, dass die Kunden irgendwann nicht mehr die Schwarz-Weiß-Fernseher gekauft. Wie viele Unternehmen und große Namen der Nachkriegszeit sind heute nicht mehr vorhanden, weil sie Innovationsprozesse im technischen Bereich nicht abgebildet haben. Und hier gilt im Grunde Innovationsprozesse in einem Dienstleistungsbereich, die auch mit gutem Arbeitgeberverhalten verbunden sind. Und da ändern sich einfach Bedingungen. Dann ist es dann in der Tat so, dass bei einem innovativen Staat irgendwann die Perspektiven nicht mehr tragen. Und dann ist das ein Bereinigungsprozess. Und wer anders hat diesen Bereinigungsprozess
anders? Wer zahlt die Zeche jetzt dafür? Anton Schlecker oder die Mitarbeiter?
Nun, sicherlich auf unterschiedlichem Niveau. Es zahlen zunächst, wenn es schief geht, was ja gar nicht sicher ist. Mhm. Denn das Insolvenzrecht bietet ja seit einigen Jahren doch die Möglichkeit, auch weiterzumachen, wieder rauszukommen. Wir sehen beim Beispiel unseres großen deutschen Warenhausunternehmens Karstadt, dass es weitergehen kann. Insolvenz ist nicht mehr das Abstellgleis. Zum Glück, man kann wieder zurück aufs Gleis fahren. Aber die Zeche zahlen natürlich beide. Denn es ist ja nun nicht irgendeine anonyme Kapitalgesellschaft. Hier ist ein eingetragener Kaufmann, der mit allem, was er hat, und keine Angst, der Insolvenzverwalter guckt nicht nur ins letzte Jahr, der kann auch noch Jahre zurückgucken, mit allem, was er hat, dafür einsteht. Also auch dafür einsteht, wenn es, ja, aber nicht immer gleich die Klischees bedient. Zunächst einmal ist es möglich, zu checken, wie groß ist das Privatvermögen. Und er steht bis zum letzten Heller mit dem sicherlich nicht ganz unbeachtlichen Privatvermögen für sein Unternehmen ein. Also zahlen beide. Beide zahlen darauf ein. Man kann sich jetzt darüber streiten, wie man wichtet. Was ich aber gar nicht vertrage, das liegt einfach an meiner Arbeit seit auch einigen Jahren, ist natürlich, wenn man jetzt aus einem Unternehmer dann den Unternehmer macht und so ein Unternehmer wird so klischeehaft bedient. 90% der Mitglieder in meinem Verband.
Ich wollte jetzt nicht sagen, dass
90%, na fast. 90% der Mitglieder in meinem Verband sind kleinste und mittlere Einzelhändler, die auch Arbeitsplätze sichern. Und zwar ein Riesenvolumen in der Region. Und die arbeiten verdammt hart. Die arbeiten natürlich nicht nur 37 oder 40 Stunden in der Woche. Und viele von denen schließen am Monatsende ihren Laden ab und haben kaum mehr übrig als ihre Vollzeitangestellten. Vergessen wir mal das nicht, dass die eine unglaubliche Arbeit leisten. Und das sind auch die Unternehmer, für mich übrigens die übergroße Mehrzahl der Unternehmer. Und ansonsten gilt das, was Herr Professor gesagt hat. Natürlich, wer bestimmte Prozesse nicht rechtzeitig erkennt, und die vollziehen sich im Handel wie überall in der Wirtschaft immer schneller, der kommt ganz schnell auf dieses scheinbare Abstellgleis, weil er nicht weiterkommt, weil die Nachbarn schneller sind, größere, hellere Märkte haben, anders kommunizieren mit ihren Mitarbeitern, Anregungen anders aufnehmen, vor Ort mehr Freiheiten einräumen. Das geht bei uns in einem unglaublich schnellen Tempo. Wir haben inzwischen Mitbewerber, die blitzschnell reagieren können, weil die gar keinen Laden mehr umräumen müssen. Die müssen bloß auf ihrer Webseite was ändern. Ein Bereich, der gewaltig wächst, übrigens leider dann überhaupt keine qualifizierten Verkäuferin mehr hinterm Ladentisch braucht. Also unser Wettbewerb, in dem wir stehen, hat sich massiv verändert. Und deshalb ist natürlich schnell, wenn Sie die Prozesse nicht rechtzeitig erkennen oder zu spät gegensteuern, wie es offensichtlich der Fall war, ist schnell das Problem ein riesengroßes. Und dann stehen eben auch 10.000 Mitarbeiter vor der Frage, wie es weitergeht. Wobei ich persönlich davon überzeugt bin, man ist da kein Guru, dass es doch erstens, glaube ich, schon Perspektiven gibt für das Unternehmen und auf jeden Fall auch für den allergrößten Teil der Arbeitsplätze. Und vergessen wir nicht, wenn wir darüber reden, auch im Handel schnell darüber reden, wir haben 2,7 Millionen ungefähr Arbeitsplätze im Einzelhandel. Wir sind froh, dass die endlich wieder wachsen. Jahrelang hatten wir nur einen Rückgang. Davon ist sicherlich etwas weniger als ein Drittel oder um ein Drittel geringfügig. Das sind aber auch häufig wirklich auch Jobs, die gesucht werden von Studenten etc. Wir wollen nicht vergessen, dass die auch was dazu verdienen wollen. Aber es sind auch fast 1,3 Millionen Vollzeitarbeitsplätze, die wir immer noch halten und die auch einen leichten Zuwachs haben. Und wenn man wie ich aus dieser Region kommt, wo man jahrelang, 16 Jahre lang nur verkünden musste bei jeder Jahrespressekonferenz, umsatzrückläufig 5.000 entlassen, 10.000 entlassen, 30.000 entlassen, solche Jahre hatten wir auch in den 90er Jahren, nur in Berlin, dann ist man froh und dankbar über jeden sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz, weil der nutzt uns allen, wenn er wieder geschaffen wird. Und der wird geschaffen durch den Bienenfleiß der Mitarbeiter, aber vergessen Sie es nicht, auch durch den Fleiß von vielen tätigen Kaufleuten.
Dieser Kaufmann Anton Schlecker hat ja die Woche sehr viele Menschen verblüfft, als er zum ersten Mal zuließ, dass es eine Pressekonferenz gab, auf der seine Tochter Maike Schlecker auftrat und sagt, es ist nichts mehr zu holen bei der Familie Schlecker, obwohl die sich doch ein ums andere Mal auf den Listen wiederfand, wo die Milliardäre Deutschlands standen. Wir waren mal in Ehingen in Schwaben, eben schon angesprochen worden, wo Anton Schlecker sowohl seine Firmenzentrale hat, das sogenannte Schleckerland, als auch seinen privaten Wohnsitz, ein größeres Grundstück ist das offensichtlich, wo mehrere Häuser draufstehen, hat. Und wir haben dort gefragt, was denn die Leute jetzt da denken, was sich denn nun auch mit dieser komischen Rechtsform eingetragener Kaufmann für ein derart riesiges Unternehmen nun ergibt.
Was glauben Sie denn, was ist denn beim Schlecker schiefgelaufen?
Oh je.
Wovon steht es eigentlich nicht?
Ja, gerade so, wenn man in den Laden reinguckt hat, das Sortiment war wirklich unübersichtlich und teilweise auch schlampig.
Das ist wie bei den Handwerksbetrieben. Nach 3 Generationen, der erste baut es auf, der zweite macht weiter und der dritte weg.
Glauben Sie, der Name Schlecker hat noch eine Chance?
Der ist schon negativ behaftet.
Mhm. Das hat wirklich einen schlechten Ruf. Ich denke, das kommt auch von früher, von den Läden, wo bloß eine Dame dort war. Kein Klo, kein Telefon und nicht organisiert.
Ich habe 15 Jahre beim Schlecker gearbeitet.
Hat die Arbeiter missbraucht, ausgenommen, schlecht bezahlt.
Man wurde halt nicht gut behandelt. Von oben runter gab es immer nur Druck.
Und wenn Sie jetzt hören, Anton Schlecker soll richtig pleite sein, Privatinsolvenz?
Nö, der hat seine Schäfchen im Trockenen, das ist sicher. Allein wenn man sieht, was der Immobilien und Besitz alles hat.
Also dass er jetzt richtig pleite ist und kein Geld hat, das glaube ich nicht. Da steckt schon irgendwo dahinter, also ein bisschen, also ein Konto oder irgendwo, wo er noch Geld drin hat.
Das Geld ist schon noch da.
Die haben das, die haben die größten Autos, die haben die größten Häuser, die stehen immer gut da. Es kann gar nicht sein, dass ein Name mit Schlecker pleite ist, das gibt's gar nicht.
Haben Sie Mitleid mit der Familie jetzt?
Ja, wegen schon.
Nee,
Nee, habe ich kein Mitleid.
Ich habe da kein Mitleid. Es gibt andere Firmabetriebe, mit denen habe ich mehr Mitleid, aber nicht mit dem Schlecker.
Ich bin eine Ehingerin und ich halte zum Schlecker.
Ja, warum denn?
Ja, was soll das? Das ist auch ein Geschäftsmann, ist halt auch mal was schiefgelaufen.
Es gehen viele hoch und dann wieder runter. Und da ist der Schlecker jetzt halt auch dabei.
Was hat dich bloß so ruiniert?
Sie meinen, der muss jetzt nicht demnächst Hartz IV beantragen?
Leute, das glaube ich nie. Das glaube ich gar nie. Das glaube ich wirklich nicht.
Und wenn, wird er bei Ihnen noch eine warme Suppe bekommen?
Ja, natürlich. Ja. Sofern er mal Suppe schmeckt.
Frau Frias, was denken Sie? Ist Anton Schlecker wirklich pleite und ist da nichts mehr zu holen, wie seine Tochter gesagt hat, oder glauben Sie das nicht?
Kann man schlecht sagen. Also so ganz so schlimm wird es nicht sein. Ich denke mal, der Insolvenzverwalter ist jetzt an der Reihe, wirklich zu prüfen. Die Hoffnung von vielen Mitarbeitern hängt an ihm, um eben so viel zu erhalten und so viele Arbeitsplätze zu retten, wie es geht. Und ja, also die Mitarbeiter ist eigentlich der Ruf, sage ich jetzt mal, den Arbeitgeber, das interessiert den nicht. Die wollen gerne arbeiten, denen macht ihre Arbeit Spaß. Und das ist der Hintergrund. Die wollen einfach sehen, dass es Möglichkeiten gibt, dass es weitergeht. Mhm.
Herr Zudek, wie groß ist Ihr Vertrauen, dass Anton Schlecker tatsächlich alles schon ins Unternehmen gesteckt hat und dass da nichts mehr zu holen ist?
Da relativ gering, aber ich habe keinen Blick in seine Brieftasche werfen können. Deshalb ist das eine reine Glaubensfrage. Er ist als eingetragener Kaufmann rein rechtlich mit seinem gesamten Vermögen haftbar. Und wenn das so ist und wenn er keine Tricks gefunden hat, da doch was zur Seite zu stellen, dann ist es so. Dann ist er auch tatsächlich persönlich pleite. Allein, ich glaube es nicht so recht.
Anton Schlecker hat sich nie in die Bücher gucken lassen, das musste er auch nicht. Möglicherweise hat er deshalb auch die Rechtsform gewählt, eingetragener Kaufmann zu sein. Das ließ großes Misstrauen erkennen, möglicherweise aber auch verständlich mit Blick auf die Entführung, die Oswald Metzger eben angesprochen hat, hatte er eben auch wahrscheinlich gar keine Lust mehr, nochmal einen Einblick zu gestatten oder hat da auch vielleicht sogar sowas wie Angst verspürt, wissen wir alles nicht. Aber wenn man immer nie genau wusste, wo der Mann steht, rein wirtschaftlich, warum sollte man ihm jetzt vertrauen, dass nichts mehr zu holen ist?
Nun, ich meine, weil einfach jetzt ein Insolvenzverwalter mit allen Möglichkeiten, die das deutsche Recht gibt, dieses durchforsten kann. Und das ist ja nicht der erste Insolvenzverwalter, der in diesem Land diese Aufgabe erfüllt. Wir haben Erfahrung, das sind erfahrene Leute, die das auch können. Und die Rechtstatbestände sind klar. Also insofern habe ich da immer noch ein hohes Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat und in seine Instrumente, die hier zur Anwendung kommen. Ich glaube einfach, dass die Dinge heute, sie können nicht aufgrund auch der Klarheit und Transparenz, die letztlich ja bei allen möglichen Transaktionen, die Sie bei Vermögen herstellen, heute herrschen, dass das einfach irgendwo hingemauschelt werden kann. Wenn ihr nicht irgendwie Millionen in ein Schließfach am Stuttgarter Hauptbahnhof in den Südflügel gesteckt habt, dann wäre es jetzt auch direkt. Aber im Ernst, das ist ja kaum vorstellbar. Insofern, glaube ich, das einfach muss man sehen. Und da ist es jetzt, wie Sie sagen, ich bin da sehr zuversichtlich, dass Insolvenzverfahren in Deutschland funktioniert. Und was ich wirklich wichtig finde, dass wir mittlerweile seit über 10 Jahren ein neues Insolvenzrecht haben, das die Restrukturierung des Unternehmens ermöglicht, das sich das Ende ermöglicht. Das war eine Rieseninnovation vor 10 Jahren, um damit auch große neue Perspektiven zu schaffen. Insofern kann man hier auch auf einer gewissen Seite hoffnungsfroh sein. Mhm. Und das Letzte, was ich noch anfüge, weil es mir so aufgefallen ist, wie würden wir jetzt hier eigentlich diskutieren, wenn Schlecker vor 5 Jahren, was Anton Schlecker auch hätte machen können, an eine Private-Equity-Gesellschaft verkauft worden wäre, an nicht diese Heuschrecken, dann wäre sozusagen die Bewertungskulisse hier heute Abend ziemlich eindeutig. Das heißt, wir erleben jetzt einfach, dass hier, auch wenn ein Einzelkaufmann in der Rechtsform, wie er es hat, der im Grunde auch sagt, ich trage volle Haftung damit, das ist ja auch eine ganz mutige Aussage, muss man auch mal sehen, bei allem, was wir auch kritisch bewerten, was wir auch hier schon bewertet haben, da ist eine klare Aussage, ich bin bereit, die Haftung zu tragen, mich nicht zurückzuziehen. Es wäre völlig legitim gewesen, zu sagen, vor 10 Jahren, unser Geschäftsmodell ist durch, ich verkaufe an anderen, meistens dann irgendwie eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft, dann schauen wir mal, ob die das besser können, dann hätten wir eine völlig andere Debatte. Also es ist einfach auch wirklich Zeichen dafür, dass ein Strukturwandel, der ist mit harten Konsequenzen Konsequenzen verbunden, weil sich natürlich für die Beschäftigten neue Perspektiven und nicht immer nur erfreuliche auftun und Unsicherheit vor. Unsicherheit ist das Schlimmste und das drückt alle Arbeitszufriedenheit, gar keine Frage, das wissen wir aus vielen Studien. Aber diese Übergangsphase ist jetzt auch unvermeidbar, weil das Unternehmen muss einen neuen Ansatz finden. Wir haben eben ja auch gehört, die Lage, die Strukturierung der Filialen, die Preisstruktur. Also die müssen im Grunde auch mit einem neuen Brand, mit einer neuen Marke angehen, um wirklich dann zu sagen, wir haben hier einen neuen Antritt. Und das kann auch funktionieren. Das gibt das Insolvenzrecht Gott sei Dank seit über zehn Jahren.
Frau Däubler-Gmelin, noch mal zu Anton Schlecker. Verdient es nicht wirklich allergrößten Respekt, dass da mal jemand ist, der mit seinem persönlichen Vermögen voll haftet für alles, was er tut und eben nicht rechtzeitig verkauft hat, keine andere Rechtsform gewählt hat, sondern diesen Weg gehen wollte?
Also zunächst hat er jetzt dadurch, dass er die Planinsolvenz gewählt hat, den Vorzug, dass er 3 Monate keine Löhne zahlen muss, sondern dass die über die Insolvenzumlage durch andere Arbeitgeber bezahlt werden, darf man auch nicht ganz vergessen.
150 Millionen.
Zweiter Punkt ist der, er hat einen Anwalt, der die Firma immer beraten hat, zum Berater in dem Insolvenzverfahren gemacht. Will ich alles das gerne unterstreichen, was jetzt gesagt wurde. Aber ich denke, dass das Insolvenzgericht sehr sorgfältig gucken muss. Und zwar nicht nur 1-2 Jahre zurück, sondern was ist da die letzten 10 Jahre gelaufen.
Das machen wir auch.
Einfach, das gehört dazu. Das ist nicht immer ganz leicht. Ich meine, ich glaube, es gibt hier niemand in der Runde, der irgendwie sagen würde, die sollten aufhören. Also ich jedenfalls nicht. Ich glaube, die Kolleginnen, die da wirklich gekämpft haben, die haben es verdient, dass es ein neues Geschäftsmodell gibt. Aber das bedeutet natürlich, da muss Transparenz her. Und wissen Sie, ich will jetzt über Hochachtung gar nicht reden. Ich habe mir
angeguckt, warum nicht? Ich frage Sie doch.
Nein, ich sage das nicht. Ich habe mir angeguckt, was zum Beispiel Leute wie der Herr Krupp aus Bulleitingen, Trigema, der hat einen richtigen Wutausbruch gekriegt, weil er gesagt hat, jetzt wird wieder von anderen das bezahlt, was hier einer, ich glaube, er hat die Worte Größenwahn und Ähnliches benutzt, gell, hier kaputt gemacht hat.
Und mit den anderen meint er jetzt...
jetzt würde ich gerne den Satz noch sagen. Ich bin nicht sicher,
wollte ich nur verstehen.
Ich antworte auf Ihre Frage gegenüber dem... alten Herrn Schlecker haben soll. Ich bin sehr gespannt, was die Kinder machen. Okay. Und ob die Kinder die Erwartungen, die Hoffnungen, auch die berechtigten Hoffnungen der Mitarbeiter und auch der Gewerkschaften, dass jetzt Transparenz hergestellt wird und dass man mit ihnen redet und sie nicht kujoniert, ob das erfüllt wird. Dann habe ich Hochachtung.
Darf ich trotzdem noch nachfragen, was Herr Grupp gemeint hat? Meinte er jetzt?
Was er gemeint hat, weiß ich auch nicht. Ich habe nur gelesen, was er gesagt hat.
Ach so.
Also. Und er hat einen richtigen Wutausbruch gehabt.
Der sagt, Anton Schlecker, das war Grupps Aussage, raubt im Prinzip jetzt andere aus für seine Pleite. Und da habe ich Grupp, sage ich ganz offen, überhaupt
nicht. Und damit meint er die Übergangsgelder, die jetzt gezahlt werden müssen von der Solidargemeinschaft.
Diese Planinsolvenz. Mhm. Und jetzt sage ich mal, als jemand, der kein Ökonom ist und kein Fachjurist, aber eines weiß ich, aus der Erfahrung, obwohl es von 100% Insolvenzen in Deutschland im letzten Jahr vielleicht 3% sogenannte Planinsolvenzen waren, die Quote für die Gläubiger und für den Staat übrigens, der ja auch Forderungen an ein Unternehmen hat, ist in der Regel höher bei einer Planinsolvenz, weil Planinsolvenz praktisch die alten Eigentümer noch im Beritt hat, die Kundenbeziehungen haben, die vielleicht mit Lieferanten sozusagen Gläubigerbeteiligungen aushandeln können, die weit über das hinausgehen, was ein normaler Insolvenzfall, ein Insolvenzverwalter über Monate erst sich mühsam erarbeiten muss. Also deshalb habe ich den Grupp nicht verstanden und sagen wir mal, bei Grupp würde ich gelegentlich auch genauer hingucken.
Also wir können jedenfalls hoffen, dass es läuft. Und wenn das mit Transparenz und auch mit Zusammenarbeit mit den Kolleginnen läuft, gibt es eine gewisse Chance. Ob es ein Geschäftsmodell in dem Bereich gibt, kann, glaube ich, keiner von uns jetzt sagen.
Herr Busch, spätestens Sie. Können Sie sagen, ob es dafür ein Geschäftsmodell gibt?
Sollte Frau Däubler-Gmelin widersprechen? Nein, also eins sehen wir doch in den letzten Jahren. Sie haben sich unterschiedlich entwickelt, aber wir haben 3 große Player am Markt. Und deren Entwicklung, auch deren Expansion, zeigt ja neue Tendenzen auf. Hin zu größeren Märkten, die im Schnitt oft doppelt so groß sind wie der Durchschnittsmarkt beim älteren, eigentlich zeitgleich gestarteten, aber anderen Modell Schlecker, das zunächst massiv auch mit Klein- und Kleinstfilialen expandierte, hin zu einem teilweise wirklich anderen Laden. Ladenbau, teilweise auch mit besseren Erfahrungen in der Interaktion mit ihren Beschäftigten, mehr Freiheit vor Ort auch was zu gestalten, wenn ich eben merke, bei mir geht bestimmtes Tierfutter besser, dass das nicht zentral vorgehen wird. Also jetzt kann eigentlich auch jeder, der dort was neu strukturiert, wiederum mindestens so viel von den anderen beiden, ich will nicht mit Namen agieren, aber Sie hatten sie ja schon auf dem Bildschirm, mindestens so viel lernen, wie die auch mal von ihrem Vorkämpfer Schlecker gelernt haben. Das ist eben am Markt auch so, dass man sich ja nicht nur bekämpft, sondern dass man auch voneinander lernt. Und die Verbraucher fragen das System des Verbrauchermarktes oder des Discountmarktes im Drogerieartikelbereich eindeutig nach. Das sehen wir daran, egal wo wir wohnen hier in Berlin, ob Sie im Südosten, ich im Nordosten, überall passiert da was. Und was neu aufmacht, ist natürlich der stärkste Widersacher dessen, der in seinem alten Laden kaum irgendwas verändern kann. Und die Nachfrage, der Trend ist auf jeden Fall ganz stark da. Übrigens, eins will ich nicht vergessen, auch vorher, nur meine vielen Kleinen sterben viel leiser, da gibt es dann keine Sendung drüber. Genau. Natürlich hat das was damit zu tun gehabt, dass der Bereich der selbstständigen Kleindrogerien in den letzten Jahrzehnten so rasant an Bedeutung verloren hat, dass ganz viele und unsere Einzelkämpfer, die sterben immer ganz leise, ihre Läden zugemacht haben und nicht weiterkamen. Aber so sind genau. Eben auch Verhältnisse am Markt. Es gibt Konzentrationsprozesse, es gibt den Zwang, sich immer wieder neu zu orientieren. Und es gibt Sachen, die man besser eben nicht als Einzelkämpfer mit einer Filiale allein versucht. Zum Beispiel bestimmte Discounter im Preis zu unterbieten, das verbietet sich einfach. Wir müssen dann auch als Selbstständige in andere Richtungen denken.
Sie haben ja manche einem von diesen kleinen Einzelkämpfern, wie Sie sie nennen, die Hand gehalten, als die dann wussten, sie stehen vor dem Nichts. Sie müssen pleite anmelden, sie schaffen es nicht weiter und sie kommen auch nicht mehr klar. Wenn Sie sich jetzt reindenken in Anton Schlecker, glauben Sie dann, dass der in der Situation ist, wie es unser Reporter ja gefragt hat, in Ehingen, dass er durchfallen kann bis auf Hartz IV?
Das ist sehr spekulativ, aber es kann bei dieser Form, auch der Form, die er gewählt hat, so unwahrscheinlich es erscheinen mag, wenn man jetzt das Anwesen sieht etc. pp., es ist eben nicht ausgeschlossen. Und ich erlebe es bei meinen selbstständigen, kleineren, in einer viel, viel zu großen Regelmäßigkeit. Und da sind ja oft auch Beziehungen entstanden, so wie Sie mit Ihren Mitarbeitern als Betriebsrätin, hat man ja auch als Geschäftsführer eines Verbandes zu vielen eine persönliche Beziehung. Manche engagieren sich weit überdurchschnittlich ehrenamtlich, sind noch Arbeitsrichter, machen dieses und jenes, was sie eben eigentlich gar nicht machen müssen, wofür sie nichts kriegen, nicht mal große Anerkennung. Und wenn Sie dann sehen, dass auch solche, auch ehrenamtlich aktiven Leute dann plötzlich ihren Laden verlieren, alles verlieren, und ich habe ältere, langjährige Kaufleute, ehrenvolle, ehrbare Kaufleute, die heute von der Grundsicherung leben. Ja, das habe ich auch.
Das ist doch kein Beschäftigungswunder.
Na, im selbstständigen Bereich ist es natürlich viel gnadenloser. Weil wissen Sie, die Beschäftigten bekommen natürlich Ausfallgelder.
Klar.
Die Beschäftigten werden zum Glück aufgefangen durch Kassen, die wir gemeinsam tragen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, durch eine Arbeitsverwaltung, die wir auch paritätisch verwalten. Für den Selbstständigen gibt es eigentlich dann nur noch den Schritt ins Aus. Der kann sich dann um Grundsicherung oder um Hartz IV bemühen, denn also ihm fängt ja keine Kasse auf.
Maike Schlecker sagt, wir werden schon zurechtkommen. Ja. Immerhin das sagt sie.
Also jetzt lösen wir es vom Fall Schlecker, sondern was der Kollege hier gerade anspricht. Es gibt im Mittelstandsbereich in Baden-Württemberg einen Verein, einen ganz kleinen SOS-Unternehmer in Not, der genau Handwerker, die in Insolvenz geraten sind, der auf ein Problem aufmerksam machen will, das in der öffentlichen Debatte nie eine Rolle spielt. Also wir diskutieren gern Mindestlöhne in Fernsehdiskussionen.
Ja.
Aber fragen Sie mal die Unternehmer, von denen er gerade spricht, ob sie nicht einen Mindestgewinn wollen. Also um das sozusagen mal deutlich zu machen, wenn ich selbstständig bin, trage ich das volle Risiko. Mir gibt keine Bankenkredit, wenn ich nicht meine Immobilie sozusagen zu 100% besichern lasse.
Aber das ist das Thema. Sie reden jetzt über die Banken. Das ist das Thema. Gerade diese SOS-Leute, die haben zu einem hohen Prozentsatz Ärger mit den Banken, weil die gesagt haben, nö, wir geben keine Kredite mehr, oh, da gibt's doch Basel II, da gibt's doch dies und jenes. Und das geht dann runter zu den kleinen Unternehmern, zu den kleinen Installateuren und wem auch immer, der dringend für eine Anschaffung was braucht. Und die Bank sagt, ja, tut mir leid, habe ich jetzt kein Geld für, ist mir zu riskant. Das ist ein Bankenproblem, das Sie ansprechen.
Herr Zudeik, mir geht's jetzt sozusagen in der Tonalität auch unserer Diskussion. Das merken Sie ja. Sie hatten einen anderen Drive gekriegt, als ich jetzt am Anfang sozusagen erwartet habe. Mir geht es darum, zu signalisieren, also dieses Schwarz-Weiß-Zeichnen, sozusagen unten schuften, oben kassieren, das stimmt so nicht. Merkwürdigerweise kann jemand, der viel erreicht hat, auch viel verlieren, wenn er eine Rechtsform hat, wie zum Beispiel dieser Anton Schlecker. Und ich hoffe,
praktisch, dass dieses Unternehmen, übrigens hoffen, dass auch viele seiner Lieferanten aber am Markt bleibt, weil sonst sind die Lieferanten am Schluss dann im Rossmann und DM ausgeliefert und haben andere Konditionen, wie wenn sie mit drei, vor allem mit dieser Distributionsbreite, die Schlecker aufgrund seiner Filialen hat.
Auch schon gezeigt, dass die Form der heutigen Planinsolvenz hier auch hilft, weil natürlich die Ansprache der Lieferanten auch schon erfolgt ist und die auch schon einbezogen sind und hier auch möglich gemacht haben, dass es wieder weitergeht. Also ich glaube, das muss man einfach sehen, dass dieser Prozess auch anders funktioniert. Und das Entscheidende ist, wir müssen vielmehr auch den Gedanken der zweiten Chance noch in die Diskussion bringen. Das war ja früher Insolvenz und im Grunde hatten sie keine Rückkehrchance mehr ins wirtschaftliche Leben als Einzelunternehmer.
Deswegen haben wir es ja 1999 auch gemacht.
Aber das ist trotzdem fordern wir es. Wirklich toll, dass du es damals gemacht hast, aber es ist auch eine Mentalitätsfrage, eine Haltungsfrage, das auch im öffentlichen Raum zu akzeptieren. Da ist jemand nun gescheitert, das kann passieren, aber er muss dann auch die Chance haben, wenn er in dieser Welt wieder als Unternehmer
Weise.
Agieren
will,
wieder
reinzukommen. Auf anständige Weise und ehrlich und transparent.
Genau.
Eben noch Milliardär, jetzt pleite. Wenn es bei Schleckers tatsächlich so ist, dann sind Sie eher die Ausnahme. Und jetzt, Achtung, lösen wir auch den Titel ein, den Oswald Metzger freundlicherweise schon zweimal erwähnt hat.
Unten maluchen, oben kassieren? Ein paar Fakten zur Lohn- und Vermögensverteilung in Deutschland. Die Reallöhne der deutschen Arbeitnehmer sind 2010 um magere 1,5% gestiegen. Die deutschen DAX-Vorstände konnten sich 2010 hingegen über einen satten Lohnzuwachs von 22% freuen. Laut einer aktuellen Studie der OECD verdienen die oberen 10% der Einkommensbezieher 8-mal so viel wie die unteren 10%. Und in einer Stellungnahme zur Weiterentwicklung der Reichtumsberichterstattung schreibt das DIW im Dezember: Für das letzte Jahrzehnt zeigt sich eine bemerkenswerte Umverteilung von den Arbeitseinkommen zu den Unternehmens- und Vermögenseinkommen. Somit ist ein großer Teil des Wirtschaftswachstums der letzten 10 Jahre bei den reichsten 10% der Bevölkerung angefallen.
Herr Metzger, ist das die Gesellschaft, die Sie sich erträumen, in der, Achtung, unten mal locht wird, oben kassiert wird, weil man zum Beispiel das Vermögen arbeiten lässt und gar nicht mehr selber arbeiten muss?
Nee, bei Gott nicht. Und das kann ich jetzt praktisch ohne Einschränkung, kann ich meine Philippika loslassen. Mich regt auf, dass wir in allen Industriestaaten dieser Welt sozusagen das knappe Gut, das knapper werdende Gut, auch Arbeit, gerade in Zeiten des demografischen Wandels, überdurchschnittlich steuerlich belasten und andere Einkunftsarten, beispielsweise Kapitaleinkünfte, Vermögenseinkünfte, vergleichsweise niedrig besteuern. Das ist für mich eine Krux, die mit Marktwirtschaft nichts zu tun hat. Und
jetzt breche ich aber zusammen, wenn Sie sagen, Sie wollen eine Vermögenssteuer.
Nein, sondern ich sage eine Besteuerung. Also ich war immer als sogar zu alten Zeiten im Bundestag als grüner Politiker ein Fan eines Steuerkonzepts eines Mannes, der 2005 in einem Wahlkampf in Deutschland verbrannt wurde, von Paul Kirchhoff, weil er genau sozusagen auf der Schiene mit seiner Flattex Gleichbehandlung aller Einkunftsarten. Und das ist von der Steuerstrukturfrage her genau der richtige Weg. Und warum wir da nicht rangehen und stattdessen eine Placebo-Diskussion über Finanztransaktionssteuern führen, statt quasi das Grundproblem anzugehen, das Vermögensaufwuchs. Am Schluss ist es für viele Leute interessanter, quasi in Kapitalanlagen zu investieren, um sich Vermögenszuwächse zu erwirtschaften, als in der Realwirtschaft Geld zu verdienen. Aber Zinsen verdienen nicht, also Geld verdient nicht aus sich heraus selber Geld, sondern in der Realwirtschaft wird die Wertschöpfung erwirtschaftet, aus der auch zum Beispiel Kapitaleinkünfte verdient werden müssen. Und den Zusammenhang durchzudenken, da bin ich vielleicht sogar ein Stück weit bei dem Peter Zudeik, der mich gerade so anlacht. Ich weiß nicht, ob es jetzt sozusagen eher eine kabarettistische Variante ist oder ernst gemeint. Mal sehen.
Ja, ich lache gelegentlich ernsthaft. In dem Fall zum Beispiel. Das ist aber doch genau der Punkt, wenn Sie sagen, es wird in der Realwirtschaft wird Wert erwirtschaftet. Ja, aber das ist doch gerade das, was Politiker seit Reagan bei Thatcher außer Kraft setzen wollen, indem sie sagen, das brauchen wir nicht mehr. Wir verbrauchen Verankerung in der Realwirtschaft nicht mehr. Wir setzen vor allen Dingen auf den Finanzsektor. Worunter wir unter anderem leiden, ist, dass genau dieser Finanzsektor auf eine Art und Weise gepäppelt worden ist. Und dann kam Herr Schröder und Herr Fischer, die rot-grüne Regierung, die gesagt hat, das müssen wir jetzt aber auch machen. Die großen Probleme, die wir haben, die bestehen darin, dass man genau diesen Grundsatz, den Sie eben formuliert haben, als Zentrum der Marktwirtschaft, dass man den über Bord geworfen hat und gesagt hat,
Es ist uns viel wichtiger, was da in der Finanzwirtschaft rumjongliert wird. Da können die großen Gelder vielleicht gemacht werden.
Das haben die Briten und die Amerikaner gemacht, aber nicht die Deutschen.
Aber selbstverständlich, also ich habe doch die Reden noch im Ohr, die da gehalten worden sind. Vor allen Dingen von Schröder, der gesagt hat, da müssen wir ran, wir dürfen uns da nicht abkoppeln. Wir verlieren im Weltmaßstab, wenn wir den Anschluss verlieren an das, was Reagan und Thatcher gemacht haben. Das war Gerhard Schröder.
Aber die eigene Frage, die Sie dort anderen stellt, ist doch nicht, wir haben doch nicht die Realwirtschaft bei uns aus dem Auge verloren. Kein Land ist so industriestark.
Bei uns geht das auch nicht so einfach wie in Großbritannien.
Langsam. Nicht noch, sondern es geht bei uns gut und es geht besser als überall sonst. Kein vergleichbares Land hat so viel, einen so hohen Industrieanteil wie wir mit 25%. Und was müssen die tun? Die müssen innovativ sein. Und damit sie innovativ sein können, müssen sie investieren. Sie müssen viel Geld aufwenden für Forschung und Entwicklung. Und wo kommt das her? Über Finanzkreisläufe. Das heißt, wir brauchen ein funktionierendes Finanzsystem. Wir brauchen auch ein globales Finanzsystem. Und natürlich, das ist jetzt eine andere Debatte, aber das ist nur die Anmerkung, ist da massenhaft viel schiefgelaufen. Auch durch Gesetzgebung, auch durch Regulierungsverhalten und so weiter und so fort. Brauchen wir alles nicht zu diskutieren. Aber wir sollten aufhören, Finanzwirtschaft und Realwirtschaft gegeneinander zu stellen. Der Erfolg der Industrie und damit auch die Schaffung von Arbeitsplätzen und von breiten Vermögens- und Einkommensperspektiven funktioniert nur, wenn die Finanzkreisläufe auch dazu passen. Und das, was ja in dem Bild mit der Verteilung war, habe ich das gerade mal ergänzt.
Da wollte ich jetzt auch wieder drauf.
Das ist ja völlig richtig. Wir haben in der letzten Dekade einen Rückgang beispielsweise der Lohnstückkosten in Deutschland gehabt. Stärker als in anderen Ländern der Europäischen Union. Aber den Ertrag dieser Anstrengung sehen wir doch heute in der höheren Beschäftigung. Schauen Sie mal, in der Krise 2009, 2008 ist die Kurzarbeit mit 100% gefahren worden und der Gesetzgeber hat gesagt, wir nehmen auch die gesamten Sozialbeiträge in die Arbeitsverwaltung. Aber trotzdem hat beispielsweise allein die Metall- und Elektroindustrie, 3/4 unserer Industrie, 3 Milliarden Kosten durch diese Kurzarbeit 100 gehabt. Sie konnten sie tragen und die Stammbelegschaften zu fast 98% stabil halten, weil sie vorher eine disziplinierte, verantwortliche Politik gemacht haben. Und man muss dann aufpassen, man kann nicht Verteilungsgrößen isoliert in das Schaufenster stellen und die Beschäftigungsentwicklungen dann ignorieren.
Aber ich habe vorhin schon gesagt, wie viel Ungleichheit, Frau Däubler-Gmelin?
Wir haben eine
Gesellschaft auch recht. Ich würde ihm in vielen Punkten recht geben. Nur die Maus wirklich, da beißt kein Faden ab. Wenn man sieht, dass in den letzten 10 Jahren viel mehr an Vermögen bei den oberen 10% angewachsen ist und dass dieses mit all dem, was Sie sagen, zu Lasten derer, die auch schuften, die schwer schuften und die weniger Geld bekommen haben, weil sie natürlich auch bei dem, was sich an 1,5 erhöhen, sind, unten dran sind, dann müssen wir auf jeden Fall die Richtung ändern. Das heißt, es wäre vernünftig, in welcher Art auch immer, diejenigen, die in den letzten 10 Jahren sehr viel mehr bekommen haben, die an den Kosten und an den Lasten des Gemeinwesens zu beteiligen. Wie ist mir völlig wurscht. Da bin ich der Auffassung, da kann der Herr Metzger und der Herr Hüter und andere Leute sagen, wie man das machen soll. Da höre ich gerne zu. Aber ich möchte gerne, dass die Gesellschaft wieder näher zueinander kommt und dass die, die exorbitant profitiert haben, dass die sich jetzt stärker beteiligen an den Lasten, die getragen werden
müssen. Ich würde sagen, zwei Wege, was uns gelingen muss. Es muss uns gelingen, wenn wir die Verteilungsrelationen wieder entkrampfen wollen. Wenn wir auch von der Gesamteinkommensverteilung, Vermögensverteilung wieder näher zusammenkommen. Nehmen wir das mal als ein gesellschaftliches Ziel. Dann müssen wir die zwei zentralen Verarmungsrisiken zurückfahren. Das eine ist die Arbeitslosigkeit. Und das zweite ist die Situation der Alleinerziehenden. Sie haben das vorhin erwähnt, dass besonders viele Alleinerziehende dann auch Probleme haben. Sie können nur Teilzeit, die Infrastruktur reicht nicht. Das heißt, wir haben ja identifizierbar, auch im internationalen Vergleich, sagt die OECD, wir haben da ein besonderes Problem, weil wir die Alleinerziehenden in eine besonders schwierige Situation haben oder sie dort nicht entsprechend durch Infrastruktur begleiten. Anders gewendet, alles, was wir tun, was Beschäftigung schafft, und noch einmal, die Situation war vor 10 Jahren deutlich schlechter. Die neuen Stellen waren nur zur Hälfte Sozialversicherungspflicht. Jetzt können Sie sagen, auch mit geringer Sozialversicherungspflicht komme ich noch nicht durch. Aber ohne Sozialversicherungspflicht bin ich unten drunter. Dann habe ich ja ein Einkommen, das unterhalb der Sozialversicherungspflicht liegt. Zeigt also, die Qualität hat sich verbessert. Das muss der entscheidende Weg sein. Und die Verteilungsentwicklung hat sich seit 2005 auch entkrampft. Es ist nicht so, dass sie ist bis 2005 auseinandergegangen. Das hat zu tun mit der damals dramatisch hohen Arbeitslosigkeit. Und sie ist seitdem, das muss uns nicht reichen, und das muss der Gesellschaft nicht reichen, aber wäre zurückgegangen.
Aber ich rufe noch mal die Zahl aus der Matz auf. Da sagen wir aber, 2010 haben die normalen Arbeitnehmer einen Lohnzuwachs von 1,5% und die DAX-Vorstände von 22%.
Meinen Sie, die 30 DAX-Vorstände sind gesamtwirtschaftlich relevant? Ich meine, das sind 30 Nasen, die ein Gehalt beziehen, das so groß ist. Ja. Aber denen stehen 41 Millionen Erwerbstätige
gegenüber. Aber Sie waren doch auch schon an dem Punkt, dass wir darüber nachdenken, wie man eine Gesellschaft so organisieren kann, dass auch gefühlt alle gleichermaßen teilhaben, möglicherweise im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ich würde gerne zu Ihrer Realität zurückfinden, Frau Frias. Wenn Sie sich die letzten 10 Jahre anschauen, Ihre 10 Jahre, haben Sie dann mehr Geld bekommen im Laufe dieser Zeit oder ist eher alles gleich geblieben?
Ich sag mal so, die Tarif, also Schlecker zahlt ja Tarif, die Tarifgehälter sind schon mit angestiegen. Aber man muss auch die Entwicklung gucken, in den 10 Jahren sind die Stunden ja auch weniger geworden.
So ist es.
Also die Mitarbeiter haben ja nicht mehr Stunden. Er sagt, die Alleinerziehenden können nur Teilzeit arbeiten, viele können auch Vollzeit, aber die haben das Angebot ja nicht auf eine Vollzeitstelle, um das nötige Geld zu verdienen, was sie brauchen. Und da ist das Problem. Und wie gesagt, was nutzt den Leuten, wenn sie alle paar Jahre eine Tariferhöhung kriegt, aber wenn gleichzeitig in den Verkaufsstellen selber ihre Stunden gekürzt werden. Dann
geht nicht auf. Ja. Nee.
Geht nicht. Was denken Sie eigentlich, wenn Sie die Zahl hören? Herr Hüther hat es ja schön gesagt, von den 30 Nasen, die dann 22% mehr bekommen. Was löst das in Ihnen aus? Sagen Sie, gut, ist mehr, wurscht, gehöre ich nicht zu?
Na, so eher nicht. Hätte ich auch gerne. 22%, ja, muss man immer so sagen, würde jeder so reagieren. Selbst wenn
es sich vermutlich nicht lohnen. 22% von 100.000 ist ein bisschen mehr als von 1.000, verstehen Sie? Deshalb müssen wir denen das
nicht mit 100.000.
Aber sie würde sie trotzdem gerne nehmen.
Ja. Sicher, mit Sicherheit würde ich die gerne nehmen.
Was meinen Sie, wie da schon arbeitslos geworden sind? Die Freisetzung in der Londoner City, die Freisetzung in der Investmentbank in den USA und Ähnliches.
Jetzt fangen wir aber dann gleich an zu weinen.
Ja. Nein, es geht nicht ums Weinen. Nein. Ich muss mir schon überlegen, ob der Beifall passt. Wir reden ja immer so, dass sich da nichts tut. Es ist niemand aufgefordert, jetzt ein Tränentuch hierher zu reichen.
Gut.
Aber die Tatsache, dass dort in hoher fünfstelliger Zahl, das sind ja überschaubare erwerbstätigen Zahlen in diesen Bereichen, ein Abbau stattgefunden hat, zeigt, dass auch diese Korrektur stattfindet. Das heißt, die Fehlentwicklung, die Sie zu Recht hier adressiert haben, die wir in der Finanzwirtschaft hatten, Geschäftsmodelle, die nicht zukunftsfähig waren, Geschäftsmodelle, die intransparent waren, die als Ausbeutung, die gehen jetzt nicht mehr. Und das führt dazu, dass diese Stellen so nicht mehr da tragbar sind und dass
der Markt reagiert. Der Derivathandel blüht das immer noch, das ist nur der Lehman-Pleite, Herr Hüther.
Aber es ist doch wichtig, dass der Markt reagiert.
Ohne Rahmen kann nicht funktionieren.
Ja, das ist doch unstreitig.
Ja, aber schön, aber dann lassen Sie uns doch einfach den Rahmen wieder in Ordnung bringen.
Das machen wir ja.
Na gut, ich sehe nicht wie.
Aber Herr Hüther hat eben gesagt, die Märkte moralisieren sich. Ja. Ganz am Anfang hat er das gesagt, Herr Zudeik. Ist das auch Ihr Empfinden, dass wir moralisch handelnde, funktionierende Märkte
Märkte keine Personen sind, habe ich
eine auf die gewisse Konsumenten Schwierigkeit,
das damit zu verbinden. Die Märkte, das ist sowieso so eine Mystifizierung. Oh. Wer ist das, die Märkte? Wer sind die Finanzmärkte? Banken, Versicherungen, Hedgefonds, Pensionsfonds, das sind Menschen, die da rumhacken und die weiter Geld hacken wollen. Mhm. Um die geht es. Und dass da eine besondere Moralisierung stattgefunden haben soll, ich glaube, das hat Herr Hüther so auch nicht gemeint. Ich sage noch mal, was uns in die große Finanz- und Wirtschaftskrise geführt hat, das war ja der Handel mit diesen toxischen Papieren, Derivathandel und ähnliches mehr. Das findet bis auf Kleinigkeiten alles so statt wie vor der Lehman-Pleite. Es ist nichts passiert. Nichts, wenn in London die Leute plötzlich, die mit den Bowlerhüten sich den Bowlerhut nicht mehr leisten können, wenn die arbeitslos werden, gut, das mag an irgendwas liegen. Nicht daran, dass sie ihre Geschäfte nicht mehr machen können, mit denen sie zu Millionären geworden sind. Die können sie nach wie vor machen. Es gibt nach wie vor keine Regulierung. Dieses Wahnsinn.
Also sie mag uns nicht reichen, aber es gibt zwei große Branchen, die reguliert sind. Das eine ist der Gesundheits- und Pharmamarkt, das andere ist die Finanzwirtschaft. Das Problem war, wir haben sie nicht umfassend reguliert und wir haben nicht begriffen, dass Innovationen auch immer den Neuerungen oder Regulierungen den Neuerungen in den Märkten folgen müssen. Da haben wir was zu tun. Völlig klar. Aber sagen Sie bitte nicht immer, es gäbe gar keine Regeln. Also das stimmt auch nicht.
Aber jetzt führen wir eine Diskussion auch, dank Ihnen, Peter Zudeik, dass wir sozusagen von der Marktmacht der Verbraucher, der Endkonsumenten weggehen, weil da hat er ein Stück weit schon recht. Mhm. Natürlich haben Unternehmen ein Hölleninteresse dran, vor allem auch Markenfirmen, dass sie sozusagen ein gutes Image haben. Und jede Marke, die lang lebt, muss sich immer wieder neu erfinden, weil der Zeitgeist ändert sich, wir Konsumenten ändern uns, gesellschaftlicher Wandel ist ja spürbar. Aber was wir zurzeit feststellen im Einzelhandel, bei ihm kam es schon als Aspekt an, ist das, was ich habe eine Einzelhändlerin als Frau, selbstständig beispielsweise. Man kriegt die Kollegen mit in der Kleinstadt, was sie durch die Bank, durch alle Sparten beobachten können. Die Kunden kommen nach wie vor mit einer Haltung ins Geschäft. Man nutzt den Einzelhandel, wenn er vielfältig da ist, zum Probieren. Angesagte Passform, angesagte Klamotten. Dann zückt man das Smartphone, macht eine Aufnahme, auch von elektronischen Geräten. Trifft inzwischen selbst Märkte wie Mediamarkt, die dann inzwischen einen Online-Shop aufmachen, weil sie merken, da gibt es einen Trend weg sozusagen von der Verkaufsstelle. Die Verbraucher, glaube ich, sind ein Stück weit trotzdem schlitzohrig. Wir haben gern sozusagen ein gutes Sortiment, viele Fachgeschäfte, aber im Zweifelsfall ist auch gut situierten sozusagen das Sparen wichtiger. Und dann geht man heim mit den Fotos von angesagten Marken und guckt im Internet, wo kriege ich es am günstigsten. Und dann kommen am Schluss die Jobs raus, die keinen Einzelhändler, keine Fachkraft in einem Geschäft mehr brauchen, die nur noch Logistiker brauchen, Zusteller, die bei den braunen Autos oder gelben oder wie auch immer dann vor der Haustür rankommen im Schweiß ihres Angesichts und praktisch da akkordmäßig dann die Pakete durch die Gegend tragen. Wenn das die Zukunft einer Gesellschaft ist, wo quasi im Einzelhandel noch an der Kundenfront quasi Verbraucherbeziehungen da sind. In so einer Welt möchte ich nicht leben.
Das gehört sich natürlich nicht, da haben Sie recht, aber ich komme aus der Großstadt, ich beobachte sowas nicht. Vielleicht gibt es das nur in der Kleinstadt, diese Schlitzohren.
Nein, das ist eine Großstadt. Herr Zudeik, aus welcher besonderen Großstadt kommen Sie denn?
Aus Köln. In Köln geht es nicht so, aber Sie kommen ja auch aus Köln.
Ja, aber das kann das jetzt, also, da gibt es auch die ganze Breite der Realität, auch in Köln. Ja. Nicht?
Frau Frias,
das ist nicht der Himmel.
Da wir über die Gesellschaft nachdenken, als wie gerecht empfinden Sie die Gesellschaft?
Schwierige Frage.
Stimmt.
Ja. wie gesagt, ich kann ja nur jetzt auch die Meinung meiner Leute vertreten, ja, dass die wünschen sich einfach Jobs, von denen sie leben können.
Ist auch richtig.
Und von daher muss da was geändert werden, muss da was geschaffen werden, wie auch immer.
Wie auch immer.
Sehr gut. Ja.
Und helfen kann im Moment ja wohl kaum jemand, außer dass der Insolvenzverwalter mit Hilfe der Familie Schlecker auf eine gute Idee kommt, wie man diesen Laden rettet. Herr Busch-Petersen hat uns ja auch schon gesagt, dass er nicht wagen würde, mit seiner großen Kenntnis des Einzelhandels da eine Prognose abzugeben. Oder haben Sie eine?
Nein, ich habe aber schon angedeutet, ich bin davon überzeugt, dass es Platz hat für mehr als nur zwei. Auch große Systeme in diesem Land.
Wäre es sogar besser? Wäre so ein Zweierwettkampf eigentlich fatal?
Sicherlich ist es für die, die dann davor kommen, die Vorstufen immer besser, wenn sie es nicht nachher nur noch mit einem zu tun haben. Am liebsten hätten sie es wahrscheinlich mit 4.000, 5.000 zu tun. Aber es gibt mit Sicherheit Platz für weitere Systeme, die sich entwickeln. Ob das da integriert wird, ob es fortgeführt wird in der bestehenden Form und sich drastisch verändert. Die ersten Ansätze sind ja schon geschehen, bloß offensichtlich reichlich spät. Genau. Das wird sicherlich jetzt die Zeit bringen. Das ist die Verantwortung des Insolvenzverwalters, der ja mit großen Vollmachten ausgestattet ist. Aber eins ist mir ganz wichtig, wenn es jetzt noch mal angesprochen. Vergessen wir nicht, bei allem, was am Markt passiert und allen Fehlern, die auch Kaufleute machen, gerade im Einzelhandel ist ganz entscheidend, wir selber haben es ganz maßgeblich in der Hand mit ihren sogenannten Stimmzetteln. Wir haben es in der Hand, wie sich die Strukturen entwickeln. Und es gibt nur wenige Wirtschaftszweige, wo so viel auch geheuchelt wird. Wenn Sie jemanden auf der Straße ansprechen mit der Kamera und sagen, wie hätten Sie gern den Handel? Dann beschreiben die Ihnen den Handel voller Fachgeschäfte mit Vollzeitkräften, traumhafte, wunderschöne Situationen, die sie jeder schön findet. Und jammern Ihnen die Ohren voll, wenn Tante Emma zumacht, wenn es noch Tante Emma gibt in Berlin, eher Onkel Ali, wenn der zumacht. Aber das Problem, ist ja, wenn Sie dann fragen, wann hast du vor Ort bei dir in Kiez das letzte Mal dein Sortiment voll gekauft? Was man leben kann, ich versuche das wirklich auch selber zu praktizieren, sonst wäre man ja auch so ein Heuchler. Aber wenn man das wirklich mal fragt, dann kommt schnell die Antwort, dann lieber Discount oder Internet. Also, wir haben es in der Hand, wie der Handel aussieht. Wir als Kunden.
Das ist das Schlusswort, das nehmen wir mal. Und weil er gesagt hat, wir haben es in der Hand, schauen wir noch mal kurz auf die Hand von Peter Zudeik. Manch einer wird sich gefragt haben, was ist denn bei dem los? Hat der Oswald Metzger schon auf dem Parkplatz getroffen und die haben sich da schlechter verstanden als hier in der Sendung? Nein. Peter Zudeik hat Hockey gespielt. Zwei Finger sind gebrochen, aber die gute Nachricht, seine Mannschaft hat gewonnen. Das wünschen wir auch Frau Friers. Alles Gute Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen. Und herzlichen Dank, dass Sie alle bei uns waren. Danke an Sie, meine Damen und Herren. Mittwoch wieder. Bis dann. Tschüss.